BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne. Ich grüße ganz herzlich. Und bei uns gibt's heute jede Menge praktische Tipps, wie man aus Lebensmitteln, ja, die vielleicht nicht mehr ganz taufrisch sind oder schon ein bisschen angewelkt, richtig gute Gerichte zaubern kann. Der Kochbuchautorin Margit Pröbst ist nämlich Essensverschwendung ein richtiger Dorn im Auge. Und in ihrem neuen Buch, es heißt Das ganze Brot, da zeigt sie zum Beispiel, was man eben aus altbackenen Brotresten alles machen kann. Und sie hat natürlich noch jede Menge andere gute Tipps für uns. Zum Beispiel auch, warum, wenn man eben nachhaltig wirtschaften will, in der Küche auch eine gute Vorratshaltung wichtig ist. Liebe Frau Pröbst, schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auf das, was Sie uns erzählen.
Grüß Sie, Frau Arne. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute über mein Herzensthema reden darf.
Genau, das Herzensthema und wie es ein Herzensthema geworden ist, darüber wollen wir uns gleich unterhalten. Habe die Ehre heute mit der Kochbuchautorin Margit Pröbst. Liebe Frau Pröbst, wenn ich es richtig erinnere, haben Sie an die 50 Kochbücher geschrieben schon, gell?
Ja, das ist wahr. In 25 Jahren kommt eine Menge zusammen.
Mein lieber Mann, aber, und das ist ja das eigentlich Spannende, dieser Lebensweg war sozusagen nicht vorgezeichnet. Also Sie sind nicht aus der Schule abgegangen und haben gesagt, prima, dann mache ich jetzt einmal ein paar Kochbücher. Sie sind erst ganz andere Kurven gegangen sozusagen.
Ja, das ist wahr. Ich bin keine gelernte Köchin, sondern ich bin eine Quereinsteigerin sozusagen. Ich habe Kunstgeschichte studiert und habe mir das Studium mit Kochen verdient sozusagen. Und habe da in einer Studentenkneipe gejobbt. Dann nächste Station war eine Cafeteria in einem Institut, das ich mit anderen Studenten, genau, das habe ich mit anderen Studenten organisiert. Und später waren da im Haus immer große Veranstaltungen, da haben wir dann Buffets gemacht, wenn man heute denke, mit sehr viel Enthusiasmus, aber halt mit wachsendem Können. Und die Leute haben das auch honoriert, dass man halt nicht 0815 macht, sondern sich Ideen sammelt und das halt umsetzt. Und so fing es an. Ja, dann nächste Station war ein Food-Fotograf, der mir die Möglichkeit gegeben hat, mich als Food-Stylistin zu probieren. Food-Stylisten richten für Fotos her, sozusagen.
Also die schönen Fotos, die wir kennen aus den Magazinen oder aus den Kochbüchern. Genau. Wenn man da die Gerichte sieht, sodass einem, wenn man beim bloßen Anblick ja schon eigentlich Appetit kriegt und einem das Wasser im Mund zusammenläuft,
so
da muss man
sein.
Ein kleines bisschen nachhelfen. Bisschen
schon.
Aber das ist schön und appetitlich,
genau,
ausschaut.
Aber in Kochbüchern nicht zu viel. Also man kocht jetzt ein Gemüse nicht tot, das soll schon knackig ausschauen. Aber ich arbeite jetzt da nicht mit künstlichen Mitteln, weil ich möchte auch, dass man die Sachen hinterher noch essen kann. Weil es wird eh genug weggeschmissen auf der Welt.
Ja, nur weiter.
Das muss nicht dann auch noch beim Foodstyling sein.
Ja, da haben Sie völlig recht. Und wie kam denn diese Leidenschaft grundsätzlich zum Kochen?
Eigentlich durch meine Oma.
Die Oma.
Ich habe immer meine Ferien bei der Münchner Oma verbracht. Und meine Oma, wir waren aus einfachen Verhältnissen, da wurde nichts weggeschmissen und da wurde wirklich aus jedem noch was gemacht. Erstens mal hat man nicht wild eingekauft, sondern sich schon ein bisschen einen Plan zurechtgelegt, was kochen wir, was essen wir diese Woche. Und dann wurden Reste halt auch einfach konsequent weiterverarbeitet. Mhm. Und das habe ich damit halt wirklich einfach so gelernt, ganz nebenbei. Mhm. Und da entstehen ja oft die nettesten Gerichte, ne? Mit Resten. Und man sagt, jetzt haben wir da noch Nudeln über, jetzt haben wir noch einen Reis über, was mache ich da jetzt draus? Und so entstand das. Also die Oma war die Initialzündung sozusagen.
War auch bei der Oma, also dass sie gerne in der Küche waren und gern was gezaubert haben.
Genau. Ja? Also meine Mutter hat auch gern gekocht, da habe ich schon einmal über die Schulter geschaut. Aber in den Ferien hatte man halt richtig Zeit. Ne? Mhm. Und meine Oma hat mir das auch so konsequent beigebracht.
Was hat
die
für Küche verfolgt? Was war das? War das im weitesten Sinne bayerisch?
Ja,
oder?
Ja. Nicht im weitesten Sinne, sondern im klassisch Sinne. Bayerisch. Ja. Auch noch so, dass man natürlich, wie man es heute nicht mehr machen würde, einen Spinat erst kocht und dann klein hackt und dann mit einer Mehlschwitze macht, wird man heute nicht mehr machen. Aber das war damals Tradition, weil man da die Dinge halt auch nahrhafter machte. Und es wurden mehr Leute damit satt.
Ne? Man hat ein bisschen Kalorien an die Sachen rangebracht. Genau. Das, was wir heute genau überhaupt alle nimmer wollen.
Ja, genau. Aber das war nur die Kriegsgeneration. Und da hat man einfach geschaut, dass jeder satt wird.
Ja, genau. Also bei uns im Allgäu war ja das Häberne Mus. Also einfach, das waren ja Kraftspeisen. Also
was
Hafer.
War das?
Häbernes Mus.
Aha, okay.
Haferflocken.
Ja.
Also quasi ein Porridge.
Ein Porridge,
wenn man
so
möchte. Porridge. Mhm, ja. Und genau. Also es waren immer Speisen, die Kraft gegeben haben
Genau.
und die lang vorhalten mussten.
Ja, Genau.
So hat man damals gekocht?
Ja, weil man natürlich auch zum Teil nur körperlich schwerer gearbeitet hat als heute, gell? Da war das auch notwendig. Hm. Nee, meine Oma konnte aber natürlich auch Festtagsgerichte, das ist klar, schöne Braten und Knödel und alles, was dazugehört. Also ich habe da so die Basis gelernt sozusagen, weil ich bin ja keine gelernte Köchin. Und das war schon mal ein ganz guter Anfang.
Ja, also ich glaube aber trotzdem, dass jeder, der sich fürs Kochen begeistert, einfach durchs Abschauen, Machen, Lernen, Tun sehr, sehr viel wirklich lernen kann. Natürlich kann ein Profikoch in der Regel doppelt so schnell schneiden und schnipseln wie mir, weil es halt jeden Tag mehrere Stunden macht. Und er hat auch immer, die haben auch immer ein paar Tricks drauf, die man vielleicht jetzt als normaler Mensch nicht so kennt. Aber ein leidenschaftlicher Koch, eine leidenschaftliche Köchin, die können schon weit nach oben kommen. Das sehen wir ja auch immer in den mittlerweile sehr beliebten Kochshows im Fernsehen, was die da drauf haben. Also was noch, ich sage es mal, normale Menschen in Anführungsstrichen, was die können, wenn sie sich eben mit dem Thema Essenszubereitung gerne und lustvoll beschäftigen.
Ja, und ich muss Ihnen sagen, das war mir war auch ein Vorteil für mich, dass ich es nicht gelernt habe. Weil für gelernte Köche sind manche Arbeitsabläufe halt auch ganz normal. Das macht man halt so. Und ich als Hobbyköchin bin halt ans Thema auch beim Kochbuchschreiben oft ein bisschen anders rangegangen und habe so gedacht, wie es einfach ein Laie auch wissen muss. Und deswegen, das war gar nicht schlecht, weil man hinterfragt Dinge und schaut, ja, warum macht man das eigentlich so, gell?
Und durch die Arbeit mit dem Fotografen, also für den Foodstylisten, sind Sie wahrscheinlich in Kontakt mit Verlagen gekommen?
Das war's, ganz genau. So kamen die ersten Verlagskontakte. Und ja, dann habe ich mal ein, zwei Bücher geschrieben und dann ging es irgendwann mal nicht weiter. Und ich habe durch eine Freundin jemanden kennengelernt, der bei GU, bei dem großen Kochbuchverlag, in der PR-Abteilung gearbeitet hat. Und der hat dann halt meine Exposés auf die richtigen Stapel gelegt und der richtigen Redakteurin halt gesagt, da schau dir das mal an. Ich meine, wie wir im Vorgespräch gesagt haben, bewähren muss man sich dann selber, das ist klar. Aber erstmal braucht man schon ein bisschen Unterstützung und ein bisschen Glück.
Natürlich, klar. Ja. Und Sie haben aber Ihr Studium Kunstgeschichte haben Sie natürlich abgeschlossen.
Das habe ich fertig gemacht, aber ich habe nie als Kunsthistorikerin gearbeitet.
Weil sonst könnten Sie auch in einem Museum sein oder ähnliches, aber ich glaube, da wo Sie gelandet sind, waren Sie wahrscheinlich besser aufgehoben.
Ja, vor allem auch glücklich. Also das macht mir halt also bis heute wirklich Spaß und das ist einfach was Tolles, wenn man das sagen kann, dass einem der Beruf einfach Spaß macht.
Ja, das klingt ja immer so, wenn man sagt, oh, ich mache ein Kochbuch. Da können wir uns gar nicht vorstellen, wie viel Zeit. Hat man zuerst die Idee, wird es mit dem Verlag besprochen, sagt man, ich würde gern ein Buch machen eben über, was mache ich mit altem Brot? Und dann gehen Sie mit dieser Idee an den Verlag oder kommen die auf Sie zu, die Lektoren, und sagen, wir müssten mal was zu veganen Küche machen, wir müssten was zur Gemüseküche machen. Wie sind die Wege?
Es gibt beides. Also jetzt beim Brot war es tatsächlich so, dass ich das Konzept im Kopf hatte und an meinen Verlag herangetreten bin, sagt, das würde ich machen. Haben gesagt, oh ja, tolles Trendthema, das machen wir. Aber ich habe auch ganz oft Bücher als Auftragsproduktionen gemacht. Da kriegt man dann ein Thema gestellt, die haben halt auch, die forschen nach, was wird demnächst wohl verkauft werden. Und dann fange ich an zu recherchieren, schaue halt in ausländischen Kochbüchern, in Kochzeitschriften, heute natürlich auch im Internet, aber vor 25 Jahren war das noch nicht so. Und dann stellt man sich ein Konzept zusammen und gibt das dann wiederum dem Verlag und die haben dann vielleicht noch Korrekturen oder Anmerkungen und auch noch neue Ideen dazu. Und daraus entsteht dann das Konzept und dann fange ich an, Probe zu kochen. Aber man muss die Rezepte natürlich schon so exakt schreiben, dass der Hobbykoch daheim dann keine Überraschung erlebt, dass es dann halt auch wirklich gelingt.
Das heißt, Sie machen gern Sie probieren das Rezept aus und während Sie das probieren, kann auch sein, dass Sie das wieder ändern.
Absolut.
Dann sagen Sie, nee, das war jetzt, da waren jetzt zu viel von dem drin, da muss ich ein bisschen was weniger nehmen.
Oder es müsste noch was dazu, das schmeckt noch ein bisschen langweilig, da gehört irgendwie noch eine Zutat als Clou.
Wer ist die Zunge, die bestimmt? Sind Sie das selber oder haben Sie Probeesser?
Ich habe immer Probeesser. Schon, also mein gesamter Familien- und Freundeskreis wird dann in solchen Phasen bekocht. Und die begleiten das auch kritisch. Das also ich will da nicht nur Lob und Applaus, sondern ich möchte schon auch, dass jemand sagt, ah ja, da wäre doch das Gewürz vielleicht noch ganz nett. Weil, also in meinem Freundeskreis kochen und essen alle gern. Und dadurch ist das auch eine konstruktive Kritik, die dann da kommt. Das schätze ich sehr.
Und wenn man dann die Rezepte dann hat, dass man sagt, das steht jetzt, auch rezeptieren, also das dann quasi umsetzen, diese Anleitungen, die jeder von uns kennt, wenn er ein Kochbuch aufschlägt, das ist gar nicht so einfach, denke ich mal.
Ja, aber irgendwann wird es zur Routine, weil halt man schneidet halt Zwiebeln immer auf eine gleiche Weise oder man putzt Paprikaschoten immer auf eine gleiche Weise. Da muss man jetzt nicht fabulieren, weil das verwirrt den Leser eher. Also ich denke, so ganz normale Arbeitsschritte müssen dann einfach sehr klar und sehr einfach dargestellt werden, dass es jeder nachvollziehen kann.
Und wann kommen dann die Fotos ins Spiel?
Wenn das Manuskript vom Verlag abgenommen ist, dann holen die einen Fotografen heran. Und das ist nicht unbedingt immer der Wunschfotograf oder ich mache Food Styling auch nicht all für meine für alle meine Bücher, sondern also dann kommt erst der, dann werden die Food-Fotos gemacht dazu.
Und von der Idee oder dem Auftrag bis zum fertigen Produkt, das dann wirklich auf dem, im Laden erhältlich ist, vergehen schon einige Monate?
Ja, ein halbes Jahr, manchmal auch ein Jahr. Also manche Ideen habe ich auch hin und wieder zu früh gehabt, wo die sagen, nee, das interessiert uns gerade nicht. Und
aber
zwei, drei Jahre
dann
später wird es dann doch gemacht. Es ist ganz unterschiedlich. Es gab Jahre, da habe ich vier Kochbücher geschrieben, kleine, große.
Ja.
Da wurde es ein bisschen zur Routine und da habe ich dann auch ein bisschen gebremst, weil ich mir denke, ich mag mich nicht wiederholen. Also es müssen dann schon immer wieder neue Ideen sein und dafür braucht man auch ein bisschen Muße und wieder neue Einflüsse, ein paar Reisen, die einen inspirieren.
Also das machen Sie auch gerne, dass Sie tatsächlich eben, wenn Sie reisen in andere Länder oder zu anderen Kulturen, dass Sie dann wirklich auch ganz gezielt schauen, was kochen die, mit was für Zutaten kochen die, wo gibt es eine gute Idee? Mensch, das könnte ich runterbrechen auf unsere Lebensmittel.
Exakt, genau so ist es. Also ich kaufe unglaublich gerne in anderen Ländern Kochzeitschriften, selbst wenn man die Sprache nicht unbedingt hundertprozentig kann, es erschließt sich schon so ungefähr, was da so drin ist. Und das sind wunderbare Inspirationen, also das liebe ich sehr.
Gibt es da eine Lieblingsküche?
Die spanische.
Die spanische.
Mag ich sehr. Die spanische Küche mag ich sehr. Die grundsätzliche spanische Küche ist eigentlich eine einfache bäuerliche. Aber die haben heute wunderbare Trendköche, die echt tolle, tolle neue Sachen machen. Also Tapas auf höchstem
Niveau. Ich wollte gerade sagen, ich finde halt die Tapas immer so genial. Also diese kleinen Häppchen.
Davon kann man sich ernähren.
Ja, man kann von vielem ein bisschen was probieren. Man hat nicht immer so dieses große Tellergericht, wo man danach nichts mehr essen mag, sondern man nimmt da ein Häppchen, dort ein Häppchen.
Man
das
geht
ist
in
so
die
toll.
Bars und da sind Vitrinen mit tausend kleinen Köstlichkeiten und so. Das ist toll. Das fehlt hier ein bisschen.
Ja, tatsächlich. Es ist halt, wie gesagt, nicht unsere Kultur.
Nee, also bei uns ist es halt anders. Ich mag die bayerische Küche auch hin und wieder, aber so ausländische Einflüsse sind schon nicht schlecht.
Gibt es eine Schallmauer, wenn man ein Kochbuch muss ja auch preislich gestaltet werden, ist doch klar. Und gerade wenn man eins hat, wo eben viele Fotos sind, also ich liebe das sehr. Ich mag, muss ich zugeben, gar nicht gern Kochbücher, wo ich sehr viel Text und wenig Fotos habe. Ich glaube, davon ist man ziemlich abgekommen. So wie man es jetzt heutzutage, zum Beispiel auch in Ihrem Buch, das ich gerade aufschlage, einfach hat. Da steht links oder rechts das Rezept und auf der anderen Seite ist das Foto. Das macht es natürlich auch in der Produktion ein bisschen teurer. Aber gibt es da so eine Schallmauer, wo man sagt, so um die 20, 25 geben die Leute aus, dann wird es kritisch.
Ja, so meine bestverkauften Bücher waren unter 10 Euro. Das
die,
sind
die
dann
kleine
Büchlein, Küchenratgeber von GU, die immer unter 10 Euro gekostet haben und auch Themen aufgreifen, die vielleicht gerade aktuell sind. Da habe ich Bücher geschrieben über das 80-Grad-Garen von Fleisch und das waren eigentlich meine Bestseller. Weil da braucht man eine Anleitung, das macht man nicht aus der hohlen Hand. Während jetzt ein Gemüsekochbuch oder mal dies oder jenes, da ist ein Kochbuch vielleicht eine Anregung. Man schaut sich die Bilder an, denkt sich, ach, das könnte ich auch wieder mal machen. Na, aber für solche Themen wie das 80-Grad-Garen, da braucht man erstmal eine vernünftige Anleitung und da ist so ein kleines Büchlein natürlich perfekt.
Ja,
weil man
da
noch nicht weiß.
Auch nicht so viel ausgeben, du probierst das ja erst einmal.
Genau.
Ja.
Und dann die teureren Bücher sind natürlich auch mal zum Verschenken schön. Also Kochbücher, eigentlich braucht man heute ja nicht mehr so viele Rezepte, man findet so alles im Internet. Aber man mag auch einfach mal ein Buch in der Hand haben oder jedenfalls ich mag das gern und viele andere auch und verschenken es dann.
Dann ist es auch schön, wenn man so eine kleine Kochbuchbibliothek hat, oder? Man
ich greift etwas dann größere.
Eins. Ja, das denke ich mir. Wie viel gibt es denn da?
Ich glaube, ich habe bestimmt 1000 Kochbücher.
Nein, ja. Ui. Ja. Wo haben Sie die untergebracht?
Ja, ich habe schon viele Regale.
Ui, toll.
Ja. Oder toll. Vielleicht übertreibe ich, weiß nicht. Aber es sind ganz sind viele. Schon, sind ganz viele.
Und
ja.
Eben auch in anderen Sprachen dann
ja,
wahrscheinlich.
Ja, natürlich, genau.
Ja, schön. Ja. Habe die Ehre heute mit der Kochbuchautorin Frau Pröbst, die uns ihr neues Buch vorstellt. Es heißt Das ganze Brot und das Thema ist schlichterdings, was macht man aus altbackenem Brot? Es geht um Resteverwertung und dieses Thema keine Lebensmittel wegwerfen, kein Essen wegwerfen aus alten oder schon etwas ja, verwelkten Sachen oder einfach Sachen, wo man überlegt, ist es nur gut, was kann ich damit machen? Was zu zaubern, das ist ihr großes Lebensthema ein bisschen geworden. Warum?
Naja, tatsächlich habe ich ja bei meiner Omas kochen gelernt und da wurde wirklich nichts weggeschmissen. Da hat man aus Resten einfach nochmal ein neues Gericht gekocht oder manchmal auch schon ein paar Kartoffeln mehr mitgekocht, weil man wusste, am nächsten Tag macht man draus ein Gröstl. Und heute ist es nicht mehr ganz so üblich. Also es gibt so eine mittlere Generation, die sich eher von Fertigprodukten ernährt oder halt mal Dinge in die Mikrowelle schiebt. Und aber die junge Generation, die sind jetzt wieder richtig interessiert und die wollen auch was bewegen. Und das finde ich großartig. Mhm. Weil theoretisch weiß man natürlich, dass 80 Kilo Lebensmittel pro Mensch pro Jahr verschwendet werden, also weggeworfen werden. Aber im Alltag ist es einem oft gar nicht so bewusst. Ne? Man kauft ein, einfach weil das Angebot groß ist und dann wird es halt im Kühlschrank doch, verwelkt dann doch und man macht es nicht und irgendwann schmeißt man es weg. Dann gibt es noch diese wahnsinnige Geschichte mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum, wo halt manche Leute ein paar Tage vorher schon sagen, ist nicht mehr taufrisch, das schmeiße ich lieber weg. Dabei müsste man es einfach nur anschauen, dran riechen, mal schmecken und wenn es normal schmeckt, dann kann man es auch essen. Und so kann man am Ende auch Geld sparen. Also es ist ja nicht nur so, dass man da für die Umwelt was tut oder ein gutes Werk tut sozusagen, sondern es kostet ja auch, wenn man Dinge wegschmeißt.
Absolut. Mhm. Und wir schauen da mal nach Westen zu unseren Nachbarn in Frankreich, bei denen ist es tatsächlich verboten sogar, per Gesetz. Mhm. Supermärkte dürfen da keine Lebensmittel wegschmeißen.
Ja. Da gibt es seit 2016 das Gesetz, dass große Lebensmittelketten, also ab einer bestimmten Größe, die müssen an karitative Institutionen weitergeben. Und das hat zum Beispiel zur Folge, dass da kurz vor Ladenschluss nicht mehr die ganze Theke mit Brot voll ist. Also bei uns erwartet man angeblich, dass man da noch kurz vor Ladenschluss das komplette Sortiment hat. Aber das ist doch unnötig. Das braucht es auch nicht. Ne? Da müsste man ein bisschen umdenken. Und ja, da hoffe ich auch sehr auf unseren neuen Landwirtschaftsminister. Ich glaube, wenn jemand was bewegen kann, dann der. Aber sowas ist zäh, weil da gibt es natürlich Widerstände ohne Ende. Aber langfristig muss das Ziel sein, dass man einfach schon im Handel wenig wegschmeißt. Und dann zu Hause kann man eben wirklich selber was tun. Mhm. Erstens mal ein bisschen gezielt einkaufen, dass man sich überlegt, was koche ich in den nächsten 2-3 Tagen, dass man nicht einfach nur sich animieren lässt im Laden und mitnimmt, was gerade da ist und es dann doch nicht verwendet. Und dann, dass man auch die Trockenvorräte, die man so hat, ein bisschen im Blick hat, dass man sagt, da habe ich nur einen Quinoa, der ist jetzt auch schon ein paar Jahre irgendwo, kann man noch essen, die halten lange, aber dann benutzt man das halt mal. Und dafür braucht es ein bisschen Fantasie, die nicht jeder hat. Und dafür habe ich meinen Blog mit Rezepten, wie man dann einfach auch aus Resten noch
was
macht.
Wenn wir später gleich ausführlich zu sprechen kommen. Es gibt zwei große Themen, wo wir eigentlich Lebensmittel verschwenden. Ich habe im Vorfeld der Sendung eine Mail bekommen von einer Hörerin, die sagt, sie war jetzt ein paar Tage im Klinikum und sie hat sich vor dem Essen, das ihr dort angeboten wurde, regelrecht geekelt, weil es schlechtes Essen war. Und sie sagt, sie wollte quasi fast nichts davon anrühren. Und was sie beobachtet hat, ging es vielen ihrer Mitpatienten ähnlich. Wir wissen alle, dass im Krankenhaus zum Beispiel halt Geld, Geld, Geld. Das muss ja alles, geht ja nur noch um Wirtschaftlichkeit. Und das Geld, das man für einen Patienten pro Tag zur Verfügung hat, ist immer weniger geworden. Und dieses immer weniger geben die natürlich an ihre Caterer oder an ihre Krankenhausküche, gibt es ja auch gar nicht mehr so viele weiter. Das heißt, die müssen für wenig Geld, sollen die irgendwas bringen und das kann nicht funktionieren. Mhm. Und dann kriegen die Leute ein Essen hingestellt, das sie nicht anrühren und dann, ich möchte wirklich nicht wissen, was wir da wegschmeißen, ganz abgesehen davon, dass es einfach, du bist im Krankenhaus, du bist ein Mensch, der gesund werden will.
Ja.
Du solltest Vitamine haben und gutes Essen, also Essen, das dir hilft.
Das ist wirklich
ein Trauerspiel. Du solltest
kein
Essen haben, was dich noch dazu, was eher schädlich ist.
Mhm.
Also das ist ein Wahnsinnsthema, finde ich. Das ist nicht unser Thema hier,
nee,
aber wir können es mal erwähnen.
Essen ist ja auch eine gewisse Lebensfreude. Und wenn man dann schon krank im Krankenhaus ist, dann will man doch eigentlich eher was einen ein bisschen
motiviert,
hochbringt. Animiert, hochbringt.
Ja,
ja. Ja, aber ich glaube, es ist ähnlich in Schulküchen und bei Kindergärten, da sind die Eltern oft noch sehr dahinterher.
Schulküche geht schon auch. Also bei uns in der Schule haben die Eltern gekocht.
Ja, ja.
Also da wurdest du mit Eintritt in die Schule, wurde sofort der Zettel rum.
Genau.
Mhm. Er gesagt, also wir erwarten, dass von jeder Klasse mindestens 5, 6 Kocheltern kommen, die dann einfach Gruppen gebildet haben und so, dass jeder einmal im Monat dran war. Das konnte man immer irgendwie organisieren und haben sich diese 5 Leute, die sich zusammengefunden haben, haben gewusst, wie viel sie ausgeben dürfen. Es hat immer geklappt. Die sind immer gut zurechtgekommen mit dem Geld. Haben aber frisch gekocht mit guten Lebensmitteln. Also es geht schon.
Ja, und was halt ideal wäre, wenn die Kinder damit auch herangeführt werden, ne? Dass die halt einfach an Gemüse auch erkennen und nicht nur das aus dem Fertiggericht halt oder von der Pizza kennen. Das ist auch eine wichtige Sache, dass man die Kinder da ein bisschen heranführt.
Ja.
Ich habe auch schon Kinderkochkurse gemacht und es macht so viel Spaß, wenn du ein kleines Kind siehst, das zum ersten Mal mit roten Bäckchen ein Ei aufschlägt oder halt irgendein Gemüse schnippelt. Ich finde, da sind auch Eltern angehalten, dass die halt die Kinder mitmachen lassen, auch wenn es am Anfang noch nicht so hundertprozentig klappt. Aber damit kriegt man den Zugang, dass ein Lebensmittel was Wertvolles ist und dass das was Schönes ist, wenn man was kocht und wenn man das dann gemeinsam isst.
Mhm. Und ein zweites Thema, glaube ich, wo leider auch viel Lebensmittel weggeworfen werden müssen, aus hygienischen Gründen, das ist im Urlaubsbereich.
Mhm.
Hotellerie oder Kreuzfahrtschiffe etc. Mhm. Auch da erwarten die Leute offenbar das Wahnsinnsangebot.
Mhm.
Die Buffets toll und überladen und alles gibt's und dann nimmt man da und da und da. Und dann ist natürlich, das kennen wir ja, sind wir mal ehrlich, das kennen wir selber ja auch, dass wir uns beim Buffet einfach bedient haben, da gedacht haben, oh, verflixt, das kann jetzt eigentlich gar nicht alles essen, was ich mir jetzt gerade aufgeladen habe.
Mhm.
Ich glaube, da geht auch viel verloren.
Da geht auch viel verloren. Mhm. Aber ich meine, Kreuzfahrten ist eh so ein eigenes Thema.
Das ist ein eigenes Thema.
Dass ich jetzt nicht
aber
weiter.
Es ist auch in der besseren, also einfach in der Hotellerie, glaube ich.
Es ist auch in der normalen Gastronomie so, obwohl es da auch allmählich wieder dahin geht, dass man sich nicht geniert, wenn man die Reste einpacken lässt, sondern dass das eher dem Trend entspricht, dass man sagt, die müssen sie in der Gastronomie wegschmeißen.
Richtig, die dürfen nicht.
Und ich kann es aber mit nach Hause nehmen.
Ja.
Ne? Das ist schon wichtig.
Ja. Ja. Also ich habe eine Freundin im Bekanntenkreis, die organisiert so diese Nordland-Touren, also wo du mit Schiff Nordkap fährst, also
ja,
schöne, schöne
schon
Sache.
Toll, ja.
Und die hat gesagt, sie arbeitet da mit einer norwegischen Reederei zusammen.
Mhm.
Und diese Reederei hat eben gesagt, das kann nicht der Weg sein.
Mhm.
Wir mit unseren Buffets, wir haben so viel Angebot und dann müssen wir die Hälfte schmeißen wir in den Müll. Das ist es nicht mehr. Die sind dazu übergegangen, Essen wieder gezielt zu servieren. Und du kannst als Gast aber sagen, das hat mir jetzt nicht gereicht, bitte von dem hätte ich gerne nochmal Nachschlag. Dann kommt der zweite Teller, keine
Perfekt.
Frage.
Mhm.
Und sie hat gesagt, sie musste als Begleiterin ihrer Reisegruppe am Anfang, die ersten 1, 2 Tage, musste sie das Konzept erklären und musste auch ein bisschen missionieren, weil die Leute gesagt haben, hui, was ist denn jetzt los? Wir stehen doch sonst immer und da steht doch sonst immer. Und also sie hat es dann erklärt, was dahinter steckt, warum die das so machen.
Ja.
Und sie sagt, nach 2 Tagen war nicht einer dabei, der nicht von ihrer Gruppe, der nicht gesagt hat, das ist eigentlich spitze.
Sie
bringen uns
super.
Das Essen wieder zum Tisch.
Ja.
Und ich musste auch nie was nachbestellen. Es war immer genug. Und das...
Das
haben wir gedacht,
Sache,
schau mal her.
Aber
also,
das
da ist
sehen
Sie
ja, es wird einfach in jedem Bereich machen sich die Leute Gedanken, weil es einfach nicht so weitergehen kann.
Ja.
Ne?
Also, nein, es kann nicht so weitergehen.
Ja.
Und Sie haben vorhin die jungen Menschen angesprochen, die dafür auch wieder kämpfen. Wir haben ja auch hier auf der Welle darüber berichtet, über die Studentinnen, die da fürs Containern bestraft worden sind, weil der Gesetzgeber einfach noch keine anderen Möglichkeiten tatsächlich hat.
Ja, furchtbar. Ich finde die großartig. Also ich bin da zu alt dafür. Ich mache es auf anderem Wege. Aber ich finde es toll, dass die jungen Leute sich da nicht alles gefallen lassen.
Ja, und natürlich gibt es jetzt auch so Sachen wie Too Good To Go oder die Food Safer. Also es gibt wirklich Initiativen.
Ganz viele Initiativen, genau. Also ich bin ein bisschen auch aufmerksam geworden über Too Good To Go, wo ja man bestellt und zwar die Reste, die in der Gastronomie, in Läden, an Tankstellen übrig bleiben und die man da zum geringen Preis kaufen kann. Und dadurch müssen die es nicht in die Tonne.
Erklären Sie es nochmal? Habe ich da eine App? Oder?
Man hat eine App und darüber bucht man das und es wird über PayPal bezahlt. Und das ist immer so vielleicht ein Viertel oder ein Drittel von dem Wert, den man normalerweise hätte. Und es sind so Zufallstüten sozusagen. Also auch bei Supermärkten sind dann Dinge drin, die man jetzt selber vielleicht nicht gekauft hätte. Aber das animiert ja dann auch wieder, dass man mal Neues macht. Ja, und da war dabei auch Querfeld Bio, das ist ein junges Berliner Start-up, die krummes Gemüse verwerten. Also Gemüse, das normalerweise nicht in Handel käme, weil es zu klein, zu groß, irgendwelche Schalenfehler oder auch nur aus der Überproduktion kommt, was sonst einfach untergepflügt würde, die das vertreiben. Und das habe ich über Too Good To Go bestellt. Und dann kam ich eben mit der Frau, die an der Ausgabestelle ins Gespräch und die haben gesagt, ja, wir wollen demnächst auch einen Blog machen und da suchen wir jemanden, der Rezepte schreibt. Dann habe ich hier geschrien und gesagt, ich kann das und jetzt mache ich im Wechsel mit einer Berliner Bloggerin, also alle 14 Tage ein Rezept zu den aktuellen Inhalten von diesen gemischten Gemüsetüten.
Das ist doch toll.
Das finde ich eine wunderbare Sache und das verbreitet sich jetzt auch über das ganze Bundesgebiet immer mehr und ich werde da in Naturalien bezahlt, also kriege da jede Woche zwei Tüten und was ich nicht selber mag oder brauche, das gebe ich an Nachbarn oder Freunde oder so. Aber ich finde die Initiativen dieser jungen Leute großartig.
Ja, und Sie haben auch einen eigenen Blog, der heißt, wenn Sie es selber mal vorstellen.
Der heißt nicht wegwerfen bitte, also nicht-wegwerfen-bitte.de. Und da schreibe ich Rezepte immer mit Resten, die ich sowieso in der Küche habe oder eben auch für Querfeld Bio dann diese Rezepte. Auch mit einer Suchfunktion, wo man die Zutat, die man gerade im Kühlschrank nur übrig hat, eingibt und dann Rezepte ausgeworfen kriegt sozusagen, wo man das verwerten könnte. Mhm. Und ich lege auch Wert darauf, dass bei den Rezepten selber wieder Variationsmöglichkeiten dabei sind. Weil man hat ja nicht immer genau das daheim, was ich jetzt da in dem Rezept verwerte. Und oft lässt sich es ja mit einem anderen Gemüse abwandeln. Also wenn irgendwo Brokkoli drin ist, dann geht es vielleicht auch mit Kohlrabi oder mit Wirsing oder mit sonst was. Dann sind da auch Tipps drin, wie man Dinge aufbewahrt. Also wie man jetzt zum Beispiel einen welken Salat wieder belebt, anschneiden, in Salzwasser, in den Kühlschrank. Der wird wieder topfrisch. Oder wie man Gemüse halt putzt und für einen Vorrat dann einfriert. Das klingt so banal, aber manche Leute wissen es nicht mehr und machen es halt nicht. Mhm. Und wenn man es dann mal in netten Bildern sieht, dann denkt man vielleicht mal wieder öfter dran.
Jetzt haben wir viel Theorie gesprochen, wir werden aber, das ist aber auch wichtig, wir werden gleich ein bisschen konkreter und schnappen uns mal ihr Buch, eben das ganze Brot, was man aus genialen Brotresten zaubern kann. So, dann schauen wir uns mal ein paar ganz praktische Beispiele an in Sachen Resteverwertung, was wir machen können aus Ihrem neuen Buch, das ganze Brot. Ich denke, Brot ist ja wahrscheinlich tatsächlich eins der Lebensmittel, das relativ oft dann im Müll landet. Nicht das ganze Brot, aber halt so das Resterl. Gell?
Reste,
irgendwo wird
die
immer
halt
was.
Man trocken hat, und alt sind.
Man hat ein Semmel zu viel oder vom Ciabatta bleibt der Hälfte übrig. Oder das Schwarzbrot hat man doch nicht ganz aufgebraucht, klar. Und dann, ja gut, es gibt auch Leute, die verfüttern es natürlich. Die sagen, ich gehe damit dann, wenn du Pferde in der Nähe hast,
auch
die freuen
gut.
sich. Klar, auch gut.
Gut
ja.
Klar, gar keine
Frage.
Soll
man ja nicht, aber Pferde zum Beispiel mögen das gern oder geben es irgendeiner an die Koppel weiter, das habe ich also auch schon erlebt. Die freuen sich, wenn man sagt, da hast zwei Säcke mit Brot. Aber wir essen selber.
Wir essen selber, genau. In meinem Buch gibt es auch überwiegend Rezepte für Weißbrot, weil das wird halt recht schnell alt und dann ist es entweder zäh, wenn man es in der Tüte hatte, oder es ist dann trocken und dann mag man es irgendwie nicht mehr. Für Schwarzbrot, das hält besser und hält auf alle Fälle besser. Natürlich kann man Brot einfrieren, das weiß ja jeder, aber manchmal macht man es halt doch nicht.
Also ich lasse mein Brot immer schneiden. Beim Bäcker, wenn ich mir also mein Schwarzbrot eins in der Woche reicht, in der Regel, das hole ich darf, kann und darf das dann dort schneiden lassen, das machen die. Und dann, wenn ich heimkomme, wird es sofort in die Tiefkühle getan.
Perfekt.
Und ich hole mir halt bei Bedarf, das taut ja wahnsinnig schnell auf, da musst du ja gar nichts tun. Du holst es raus, lässt es 20 Minuten liegen, Viertelstunde, dann ist es da. Und das finde ich halt gut.
Und auch bei Semmeln oder sowas, wenn man die halt schneller auftauen will, dann macht man es bei 100 oder 120 Grad im Backofen. Und wenn es vorher schon ein bisschen trocken war, kann man mit einer Blumensprühflasche das ein bisschen einsprühen, dass die Feuchtigkeit wieder drankommt. Also das ist ohnehin eine Möglichkeit. Aber wenn man jetzt zum Beispiel ein Stück Baguette oder Ciabatta oder so noch über hat, das eigentlich schon seine beste Zeit hinter sich hat, dann aufschneiden und zum Beispiel Crostini oder Bruschetta draus machen. Und da die Beläge, eins meiner Lieblingsgeschichten ist mit Hummus bestrichen, Hummus aus Kichererbsen, aus Tahina, also Sesampaste, Knoblauch, bisschen Öl und Zitrone. Daraus macht man ein Püree, tut es drauf und dann könnte man jetzt zum Beispiel noch einen Schinken drauf tun oder man kann auch vegetarischen Salat aus Tomaten und aus Avocado drauflegen oder aus roten Beeten und
wie
Gurke.
Machen Sie die rote Beete?
Rote Beete kann man entweder selber dämpfen oder man kann auch die vakuumierten gut
kaufen.
Ja schon
vorgekocht,
die sind schon vorgegart, dann geht es eigentlich ganz schnell.
Haben wir übrigens gestern gehört von unserer Studiogästin, Frau Dr. Rubin, es sagt, rote Beete auf der Hitliste der sogenannten Superfoods, ganz weit oben.
Ja,
dann, sagt sie, man soll so oft es geht rote Beete einplanen.
Also ich mag es jetzt nicht so wahnsinnig
Meins ist es auch nicht, das gebe ich zu. Aber ich habe mir gestern wirklich gedacht, na gut, dann muss ich mir am Riemen reißen.
Ja.
Aber es gibt immer so die totalen Fans, gell, bei der rote Beete oder die so sagen.
Da gibt es nur entweder oder.
Richtig, da gibt es gelbe Beete, könnte man mal probieren.
Gelbe Beete, die sind wirklich gut und die sind in der Querfeld-Biotüte öfter mal drin und an die kann ich mich, da kann ich mich auch mit anfreunden. Und die schauen auch hübsch aus, natürlich. Ja. Genau, also Crostini in jeder Form. Das heißt, die Weißbrotscheiben werden halt einfach nur im Toaster oder auf dem Blech geröstet und dann mit irgendwas bestrichen. Bruschetta ist eine Mischung aus kleingehackten Tomaten, möglichst reifen Tomaten mit ein bisschen Knoblauch und Olivenöl. Das auf dem gerösteten Brot schmeckt doch super.
Wären Sie von der Fraktion, die sagt, also wenn man im Winter bei uns keine so guten Tomaten kriegt, darf man auch was Gehacktes eventuell aus der Dose nehmen, was aus
natürlich.
Italien kommt schon. Gell?
Also jetzt nicht gerade für die Bruschetta, aber zum Kochen auf alle Fälle. Ja. Das ist allemal besser als unsere wässrigen Tomaten. Oder ich hatte vor kurzem ziemlich viele Tomaten noch übrig, dann habe ich die mit Knoblauch und Zwiebeln auf dem Blech geröstet und ein bisschen Zuckersalz drauf und dann kriegen die auch ein bisschen mehr Aroma für eine Tomatensauce.
Ja, das wird ganz intensiv, das stimmt.
Genau,
und die kann man weiterverarbeiten. Oder auch zum Salat legen oder auch dazu essen
Genau.
Das schmeckt gut.
Ja. Also so Tomatensauce kann man in jeder Variation dann weiterverarbeiten. Mhm. Genau. Also Crostini Bruschetta ist so ein
Bleib
Thema.
Bleiben wir mal noch bei dem Thema, bei den Vorspeisen oder bei den Snacks, sage ich mal, was wäre noch zum Beispiel?
Was machen wir denn da noch? Ach ja, Pizzabrötchen ist ein gutes Thema. Wenn man alte Brötchen hat, dann kann man die mit verschiedenen Belägen, wie jetzt zum Beispiel eine Mischung aus Thunfisch und Kapern und bisschen Ei, auf die halbierten Brötchen draufgeben, Käse drüber und im Ofen überbacken. Schmeckt wunderbar. Eine Variation wäre mit Tomaten und mit Mozzarella. Auch eine gute Möglichkeit. Bisschen Basilikum dazu. Oder wer das mag, mit Schinken und Mais. Ja. Und dann ist es ein komplettes Essen. Wenn man da einen kleinen Salat dazu macht, dann sind die Brötchen vom Vortag oder vom Vorvortag noch gut eingesetzt.
Absolut. Ja. Haben Sie denn, was Sie gerade so sagen, jetzt in dem Fall Käse überbacken, ist denn so ein geriebener Käse etwas, was Sie zur Vorratshaltung oft bei sich im Kühlschrank haben?
Das kann man sogar einfrieren. Also eine Tüte mit geraspeltem Käse kann man gut eingefroren haben. Aber man kann auch jeden anderen Käserest benutzen. Also man kann auch einen Camembert oder Käse ist ja auch was manchmal überbleibt.
Ja, das stimmt, ja.
Weil gerade wenn man Gäste hat, macht man vielleicht eine Käseplatte und hinterher bleibt eine Menge über. Also auch einen anderen Käse als jetzt so geraspelten Fertigkäse kann man gut benutzen.
Aber einfrieren ist auch da ein guter Tipp, glaube ich. Das
genau.
Man hat eine Tüte mit so geraspelten
Genau. Und es gibt ja heute diese Beutel, die man so wieder verschließen kann. Und das ins Tiefkühlfach kann man einfach nur das rausnehmen, was man gerade braucht. Mhm. Das geht wunderbar. Da gibt es dann noch andere Vorspeisen. Ah, Grilled Cheese ist auch sowas, wenn man Toastbrot übrig hat. Toast kann man natürlich auch ganz normal toasten und seine Marmelade drauf schmieren. Aber man kann es auch füllen, zum Beispiel mit gebratenen Pilzen, Blattspinat und dann mit Käse zwischen den getoasteten Toastbrotscheiben halt da reingeben und zusammendrücken und vielleicht im Sandwich-Toaster nochmal aufbacken.
Das ist eine ganz geschickte Geschichte, so ein Sandwich-Toaster. Habe ich auch daheim, mag ich gern.
Ja,
weil es einfach viel, was man so, statt kalt zu essen, ist vieles oft noch ein Tick besser, wenn man so ein kleines bisschen warm gemacht hat.
Absolut.
Gell? Und so gerade bei diesen belegten Broten.
Ja, und da muss der Toast eben, wie gesagt, überhaupt nicht frisch sein. Der kann angedörrt sein und kann alt sein. Ansonsten aus Weißbrot kann man, wenn gar nichts anderes mehr geht, Croutons machen. Also in kleine Würfel schneiden, in der Pfanne rösten und dann immer wieder unterschiedlich würzen. Vielleicht mit Curry oder mit Knoblauch und Thymian.
Rosmarin.
Oder Rosmarin mit Petersilie, mit Chiliflocken. Und das dann auf Suppen geben oder auf Salate. Und also man muss da wirklich nichts wegschmeißen.
Kann ich die ein bisschen aufheben, so Croutons?
Naja, sie werden...
Die müssen wir schon frisch machen.
Die muss man frisch machen, weil sie nicht die Knusprigkeit wieder verlieren.
Sonst werden sie zu
lapprig. Aber das ist eine Sache von 5 Minuten. Ja. Das höchstens. Ist kein Hexenwerk, genau. Ja.
Dann wagen wir uns mal an was Warmes ran, oder?
Ja, an was Warmes. Also, so eine Lieblingsgeschichte, auch von meinem Liebsten, war Pain perdu. Und zwar, also das sind wie arme Ritter in Frankreich, aber auf salzige Weise, also nicht süß. Da werden Weißbrotscheiben, alte Weißbrotscheiben, in eine Mischung aus Milch und Ei eingelegt, wie man es bei armen Rittern macht. Aber dann hacke ich Knoblauch, Sardellenfilets, Petersilie und gebe das auf die angebratenen Weißbrotscheiben drauf. Wenn das einmal, dann das nochmal frisch drauf. Das schmeckt wunderbar. Und da kleiner Salat dazu, ist auch wieder ein komplettes Essen. Und das schmeckt im Prinzip auch nicht nur mit Weißbrot, also da kann man durchaus auch ein Vollkornbrot oder ein Körnerbrot auf diese Weise weiterverwerten.
Also ich finde immer die ganz super schnelle Resteverwendung, die klappt aber gut bei normalem dunklem Brot, ist, wenn du sagst, naja, das ist ein bisschen alt, schiebst du die Scheibe in den Toaster, ein bisschen Butter drauf, Salz, passt.
Das sowieso.
Ja,
genau.
Passt doch,
das
oder?
Passt sowieso.
Kann man doch essen, muss man doch nichts
Oder auch Käse, tun. Der dann so ein bisschen anschmilzt.
Oder
und
Käse drauf, ein bisschen in die Mikrowelle, wenn man eine hat, dann schmilzt es kurz drüber. Ja, kann man wunderbar essen. Ja. Also,
also im Prinzip sind es ja auch oft Rezepte, die jeder schon mal gesehen hat und jeder im Prinzip kennt, aber man vergisst es oft. Ne? Und man macht es dann im Alltag doch nicht.
Aber ich finde gerade so diese Idee, wo Sie sagen, gezielt, wenn man was in der Hand hat, dass man sagt, Mensch, eben der Quinoa oder der Amaranth oder der Buchweizen, der steht jetzt schon wieder ganze Zeit lang rum. Jetzt gehe ich morgen an den ran und sich dann ein bisschen schlau machen in einem Buch oder im Internet, was mache ich mit dem Buchweizen?
Genau.
Und dann ganz gezielt verarbeiten, dann hat man keine Leiche, die da rumsteht und die man dann irgendwann doch beim Frühjahrsputz zum Teufel
Und dann schmeckt es vielleicht so lecker, dass man dann wieder eins nachkaufen muss.
Das kann sein.
BR Heimat. Habe die Ehre.
Mit Bettina Arne. Ich grüße Sie recht herzlich. Bei uns gibt es heute ganz handfeste, praktische Tipps, was man aus Lebensmitteln, die nimmer ganz topfrisch sind, zaubern kann. In dem Fall geht es jetzt gerade im Moment um Brot. Denn unsere Kochbuchautorin, die Margit Pröbst, die hat dazu speziell ein neues Buch veröffentlicht. Das ganze Brot heißt es. Und da zeigt sie uns, was man eben aus Brotresten alles machen kann, süß oder salzig. Margit Pröbst ist heute bei uns zu Gast. Eine Kochbuchautorin, die es gar nicht mag, wenn man Lebensmittel, aus denen man noch was Gutes machen kann, wegschmeißt. Und deswegen kümmert sie sich speziell seit geraumer Zeit in ihren Büchern darum, dass man aus Resten was Schönes macht. In dem Fall aus Brot, weil wir gerade drüber gesprochen haben, dass Brot natürlich eins der Lebensmittel ist, besonders weiße Brot, das ganz schnell einmal weggeworfen wird, wenn man sagt, na jetzt ist es nicht mehr gut. Und Sie sagen, so ist es nicht wahr. Man, es ist ja schon noch gut, man kann halt nur was ganz anderes draus machen, als es einfach so zu essen. Wir haben vorhin über so Crostini, Pizzabrote, sowas geredet. Was haben Sie noch dabei?
Ja, also wie wir schon gesagt haben, idealerweise kauft man natürlich nur so viel ein, wie man braucht, aber es passiert einfach jedem das, was überbleibt. Und eine klassische Methode, halt altes Weißbrot aufzubrauchen, sind Semmelknödel. Und da gibt es auch ein Rezept auf meinem Blog. Und eine etwas feinere Variante ist Kräuterbrotpudding aus der Muffinform. Mm. Da würfelt man das Weißbrot, gibt es in die Muffinform mit ein bisschen Butter.
Also Semmelknödel am Stück
sozusagen. Am Stück sozusagen, genau. Schön, das ist eine wunderbare Beilage. Ja. Und dann Sahne, Eier, ein bisschen Senf, Salz, Pfeffer, Muskat verrühren, also so eine Royal machen, drüber gießen. Bisschen Kräuter kann man mit reintun, also wenn man hat Schnittlauch oder Petersilie oder fein gehackte Frühlingszwiebeln. Und das dann mit ein bisschen Käse bestreuen und im Ofen überbacken. Und dann werden das so ganz fluffige kleine Törtchen, die man wunderbar zu einem Gericht mit Soße essen kann. Oder auch als vegetarisches Gericht nur mit einem Salat dazu servieren kann. Also total lecker und ja, eine gute Verwertemöglichkeit, wenn man ein bisschen mehr Weißbrot hat, weil da braucht man dann schon ja so 150,
ja,
200 Gramm.
Man hat vielleicht eine Einladung gehabt, wo man nicht gewusst hat, wenn man grillt, zum Beispiel hat man ja gerne ein bisschen Weißbrot da und auf einmal hast du ein ganzes Baguette da liegen, was einfach nicht weitergegangen ist. Ja.
Also man kann es dann immer nur einfrieren, aber trotzdem besser ist es immer. Es ist, je frischer man Brot einfriert, desto frischer kommt es auch wieder aus dem Tiefkühlschlaf. Also wenn es schon alt war und man friert es ein, wird es natürlich auch nicht besser. Dann eine tolle Methode auch ist, Brot einfach in andere Gerichte mit reinzumengen. Was ich sehr gern esse, ist ein Sesambrotpüree mit Kichererbsen.
Ach.
Und das zu einem Grillgemüse vom Blech, bei dem man ja jedes Gemüse, das gerade noch irgendwo rumfliegt, mitverwerten kann, ist ein tolles Resteverwertegericht.
Das ist sozusagen ein abgewandelter Hummus. Sesampaste kennen wir als Hummus und Sie tun da Brot mit rein.
Da kommt Brot mit rein, das schmeckt wunderbar. Also man weicht das alte Brot mit der Flüssigkeit von den Kichererbsen aus der Kichererbsendose, der Aquafaba, ein, bis das wieder weich ist. Und dann macht man es warm und kann noch Zwiebeln, Knoblauch, Tahina, sowas drunter tun und dann die Kichererbsen despürieren und darauf anrichten eben so ein Backofengemüse.
Ich werde es gleich heute ausprobieren. Ich habe nämlich, wie Sie so gesagt haben, einiges an alten Gemüse rumfliegen, wo wir schon gesprochen haben heute früh. Das müssen wir heute Abend verarbeiten. Mache ich gleich.
Also Backofengemüse ist ohnehin meine Lieblingsresteverwertung. Das kann man immer wieder anders würzen. Entweder mit Knoblauch und Rosmarin oder mit Sata. Das ist so eine arabische Würzmischung, wo Sesam, Kreuzkümmel, sowas eine Rolle spielt. Also wirklich, da gibt es 1000 Möglichkeiten und da muss keiner sagen, das Gemüse muss jetzt aber weg.
Das darf man nicht zu gering schätzen, diese unterschiedlichen Würzungen, die wir uns da machen können. Ich finde es ja ganz spannend, dass im Zuge der unterschiedlichen Kochstile, Vegetarier, Vegan, auch so ein paar Gewürze jetzt zu uns mehr ins Bewusstsein geschwappt sind, wenn ich das mal so formulieren darf, die aus ganz anderen Kochräumen kommen, Has el Ranut, sowas aus der arabischen Küche oder aus der indischen natürlich, der Kardamom, der Kurkuma, alles auch sehr gesunde Sachen oft.
Absolut.
Für den Kreislauf, für die Gefäße. Und es ist ja schön, wenn man einfach sagt, mediterran oder bayerisch, so wie wir es kennen, aber man kann auch mal neue Wege begehen, das macht es nämlich auch wieder spannend.
Das macht einfach, gibt ein bisschen Abwechslung halt in der Alltagsküche. Und dazu gehört zum Beispiel auch thailändische Würzung mit Currypasten und Kokosmilch, auch da. Currys sind auch eine wunderbare Möglichkeit der Resteverwertung für alle möglichen Gemüsesorten. Genau, da spielt jetzt Brot keine Rolle, das ist jetzt wieder was ganz anderes. Aber da haben Sie vollkommen recht. Also mit einem anderen Gewürz schmeckt ein Gericht da gleich anders.
Also dann machen wir dieses Püree mit dem Ofengemüse.
Genau. Dann machen wir vielleicht noch ein paar süße, warme Gerichte.
Gerne, natürlich.
Die Wiener oder die böhmische Küche hat ja ganz Klassiker für für Brotverwertung. Also ein Wiener Semmelschmarrn zum Beispiel ist so ein Klassiker, wo man alte Brötchen einweicht in Milch mit Zucker, mit Eiern und das dann halt in der Pfanne in Butterschmalz schön rausbrät und dazu eine Vanillesoße ist was Wunderbares. Mhm. Und dem schmeckt auch niemand die Resteverwertung an. Ne? Und darum geht es ja auch. Der Genuss, finde ich, darf nicht zu kurz kommen. Es darf nicht langweilig sein und es darf keine Pflichtaufgabe sein, sondern Resteverwertung muss auch Spaß machen. Mhm. Man muss Lust haben dabei.
Bei uns macht man halt im Allgäu den Scheiterhaufen.
Genau.
Den haben Sie wahrscheinlich auch drin, sowas in der Art.
Da habe ich auch ein Rezept drin, ein bisschen abgewandelt. Nicht mit Äpfeln, sondern mit Birnen und mit Cranberries anstatt Rosinen. Aber da gibt es auch Möglichkeiten, das halt unterschiedlich zu gestalten.
Und das kann man natürlich machen, wenn man süße Resteverwertung macht aus was Altbackenem.
Genau.
Kann man natürlich auch einen Zopf nehmen. Ein Zopf wird einmal alt vielleicht, wenn man einen ganzen Zopf kauft zum Sonntag hin oder backt und dann kommt er nicht ganz weg. Man könnte auch jede Art von Croissant nehmen, denke ich, oder?
Absolut. Croissants sind oft ein bisschen sehr fett, aber so Bamberger Hörnchen oder auch andere Hörnchen kann man sehr gut verwerten.
Panettone.
Man kann auch Kuchen weiterverwerten im Prinzip. Also nicht für solche Gerichte, aber zerbröseln in Gläserschichten, vielleicht ein bisschen Likör, wenn man mag, Früchte drauf, ein bisschen Sahne und schon hat man Dessert, wo jeder sagt, ja super.
Dreifel.
Gästefein, genau. Mhm. Ja. Und weil wir gerade bei Kuchen sind, man kann zum Beispiel auch Reste von altem Weißbrot zu Krümeln machen und ein Drittel des Mehls bei Kuchen durch die Brotbrösel ersetzen.
Tatsächlich.
Also so kann man auch gut altes Weißbrot noch verwenden. Oder ich weiß es aus der französischen Bäckerei, da wird oft Brot auch nochmal aufbereitet. Auch bis zu einem bestimmten Prozentsatz an Brotbröseln kann man in das neue Brot wieder einarbeiten, ohne dass man es groß schmeckt. Und man hat halt nicht so viel Abfall.
Das ist natürlich bei denen ein Spezialthema, weil in der französischen Bäckerei, also bei einem Handwerksbäcker, wir reden jetzt vom Handwerksbäcker, da gibt es natürlich nicht nur einmal am Tag das Baguette, sondern die backen ja zwei, dreimal, weil sie wissen, die Kunden kommen in der Früh, die kommen Mittag und die kommen aber auch nochmal zum Feierabend.
Genau. Mhm. Und klassisches Baguette, da wird auch die Rezeptur nicht verändert. Nein. Aber es gibt ja heute da auch alle möglichen Varianten. Und da wird zum Teil eben auch ein bisschen altes Brot mit eingearbeitet und solche Sachen, Bäcker und Köche, die da Ideen haben, das finde ich einfach großartig.
Mhm. Haben Sie denn, wenn Sie selber für sich kochen, also wenn Sie zum Beispiel sagen, jetzt so ein Scheiterhaufen oder so ein Semmelschmarrn, das ist ja auch trotzdem dann für einen oft zu viel. Was mache ich denn, wenn ich sage, ich bin ein Personenhaushalt oder es ist sonst gerade niemand beim Essen da? Soll ich dann die Portion von Anfang an kleiner halten oder wie würden Sie da raten?
Also bei sowas würde ich tatsächlich kleiner machen, weil das schmeckt halt frisch geröstet am besten. Wenn man das jetzt in den Kühlschrank stellt am nächsten Tag, schmeckt es nicht mehr ganz so fein. Aber was immer geht alleine ist eine Brotsuppe. Und zwar nicht nur halt auf die alte bayerische Variante, sondern man kann es auch mit ein bisschen Curry würzen, die Brühe, oder man kann pochiertes Ei draufsetzen, wie es auch in Portugal oder in Spanien der Fall ist. Oder was ich sehr liebe, ganz oft mache, ist Brotsalat.
Brotsalat. Panzarelle.
Panzarella in jeder Variation.
Genau. Essen wir es gern.
Ja, und zwar nicht nur das Klassische mit Tomaten und so weiter, sondern man kann es zum Beispiel auch mal ein bisschen feiner mit Spargel und mit Kerbelpesto oder sowas anrichten. Und schon meint man, das ist ein Gourmetessen und keine Resteverwertung. Oder was sich auch gut kombinieren lässt, ist Wassermelone, Babyspinat, Pecorino-Späne mit den gerösteten Brotwürfeln. Auch das ist eine ganz feine Variante.
Also wir haben schon gesehen, es gibt reichlich Anregungen. Man muss ein bisschen kreativ sein und man muss Lust haben. Und man muss auch natürlich, klar, man muss auch den Willen haben, zu sagen, ich schmeiß nichts mehr weg.
Ja,
bei mir wird nichts mehr kommt nichts mehr in Abfall. Ich kann aus allem noch irgendwas zaubern. Und es ist schön, wenn man da auch vielleicht eben im Internet in Ihrem Blog ein bisschen Hilfestellung findet. Lassen Sie uns gleich drüber reden, über die Single-Küche. Das ist ja heutzutage ein Thema. Wir wissen immer mehr, Haushalte sind Single-Haushalte und für einen allein kochen ist ja auch so ein Thema. Man hat dann gern dann doch wieder ein bisschen zu viel. Wie geht man damit um? Gibt es da ein paar Tricks, wo man sagt, wenn Sie für sich alleine kochen und Sie machen Kartoffeln, machen es doch so und so weiter, dann haben sie gleich für den nächsten Tag schon wieder was. Lassen Sie uns gleich thematisieren, bitte.
Habe die Ehre am Mittwochvormittag. Wir kochen mal wieder, machen wir halt schon gerne. Aber wenn man allein ist, dann lässt die Lust am Kochen oft ein bisschen nach. Man sagt, oh, stelle ich mir jetzt wirklich am Herd für mich allein und wie können wir denn uns da selber ein bisschen austricksen, dass wir sagen, doch, das geht schon. Halbe Stunde und ich habe was Tolles zum Essen. Was haben Sie für Vorschläge für uns?
Ja, oder vielleicht gar keine halbe Stunde, sondern auch in einer Viertelstunde kann schon was Gutes auf dem Tisch stehen. Man braucht ein paar Grundzutaten halt in der, im Vorrat, die man auch als Single daheim haben sollte. Das sind ein bisschen Nudeln, ein bisschen Reis und sowas. Dann vielleicht ein paar Dosen wie eine Kokosmilch, aus der man mal einen Curry machen kann oder eine Suppe. Und Thunfisch, Mais, Tomaten. Was auch gut ist, wenn man ein bisschen Schafskäse oder Mozzarella oder sowas im Kühlschrank hat, wenn man das mag, oder Veganer dann halt auch entsprechend Tofu oder andere Ersatzprodukte. Was ich auch gern habe, sind Oliven, getrocknete Tomaten, Kapern, ein bisschen Parmesan. Damit kann man auch schnell einem kleinen Nudelgericht oder auch einem Reisgericht eine andere Geschmackswendung geben. Also so ein bisschen Vorräte sind ganz gut.
Und das sind ja auch Sachen, und die kann man haben. Also da ist ja nichts, was morgen schlecht wird.
Die halten.
Auch der Mozzarella bleibt ein bisschen liegen.
Absolut.
So ist es nicht.
Genau, wenn man da nur einen halben Mozzarella braucht, tut man den in ein Glas, bedeckt es mit Wasser, dann hält es einfach auch noch ein paar Tage frisch. Gute Resteverwertung oder in der Single-Küche einfach ein schnelles, kleines Gericht ist, wenn man ein bisschen Gemüse hat, wie jetzt zum Beispiel eine Zucchini, Karotte, sowas alles, Kleinschnipseln in der Pfanne anbraten, vielleicht ein paar Kichererbsen aus der Dose dazu, wenn man das mag und hat, dann Gemüsebrühe drauf und ein paar Löffel Couscous, Instant-Couscous drauf, Deckel drauf, in 5 bis 7 Minuten ist der dann angezogen. Und würzen tut man das zum Beispiel mit Kreuzkümmel, mit ein bisschen Zitrone. Oder ich mache dazu auch noch ganz gern so einen kleinen Joghurt, den ich mit Olivenöl, mit Zitrone, Salz, Pfeffer, Kreuzkümmel würze. Dann hat man noch so eine cremige,
Frische dabei
dann. Eine andere schnelle Sache ist zum Beispiel eine Kokossuppe. Wenn man da eine Currypaste noch vielleicht im Kühlschrank hat, da ein Löffelchen mit rein, dann hat man schon den leichten Asia-Touch. Wer öfter mal asiatisch kocht, hat vielleicht auch noch Kaffee-Limettenblätter im Tiefkühlfach, wo man ein paar dazu gibt, die dann so eine zitronige Frische geben. Und dann kann man da wieder jedes Gemüse reingeben.
Kokosmilch also als Grundlage.
Als Grundlage, vielleicht auch Garnelen, wenn man die isst, oder auch ein bisschen Hühnchenfleisch. Also es muss ja nicht immer vegetarisch sein. Sowas ist eine gute Sache. Auch eine schnelle Geschichte ist zum Beispiel eine Suppe. Wenn man jetzt auch noch irgendein Gemüse übrig hat, mit ein bisschen Gemüsebrühe kleinschneiden, mit vielleicht Zwiebel, Knoblauch, Gemüsebrühe aufkochen, fein pürieren. Wenn man da ein bisschen Pesto vielleicht im Vorrat hat, weil auch das hält sich gut, dann ein Löffelchen davon am Ende reinrühren in eine Blumenkohlsuppe, in eine Kohlrabi-Suppe, in eine Tomatensuppe auch. Ne? Auch das ist ein schnelles, warmes Essen, das individuell ist, also das man auch nicht so kaufen kann.
Isst man vielleicht ein Stück Brot dazu und dann ist doch schon alles
dann wird's fein. Brot nicht alt.
Ja. Was ich auch gern mag, sind Eier in jeder Form. Ich finde, wenn man wenig Zeit hat, kann man mit Eiern immer sehr schnell irgendwas wirklich Gutes machen.
Das ist zum Beispiel das Standardessen in Spanien. Also wenn da die Kinder nach Hause kommen, macht die Mama als erstes eine Kartoffeltortilla. Dazu werden die Kartoffeln in Scheiben oder in Stifte geschnitten und im Öl gebraten, frittiert, weich gemacht und dann in einer Eimasse und mit ein bisschen Zwiebeln, vielleicht ein bisschen Knoblauch, halt in der Pfanne gebraten. Das schmeckt so, das schmeckt kalt auf dem Brot. Kartoffeltortilla kann man immer essen.
Und bei uns die Variante ist Omelette natürlich, wo Omelette du ja auch natürlich alles nehmen kannst, was da ist. Ob du sagst, ich schneide ein bisschen einen Schinken rein
oder
Kräuter oder Pilze, Gemüse. Und ist auch so, dass du sagen kannst, ganze Pfanne schaffe ich gar nicht. Mhm. Ich lasse ein Stück kalt liegen. Ist mir ein kleiner Essen. Snack oder
absolut.
Mit einem kleinen Salat genau. dabei, habe ich eine kleine Mahlzeit gehabt.
Und Eier halten sich auch gut. Also die im Kühlschrank kann man die auf alle Fälle 14 Tage, 3 Wochen haben. Wenn sie jetzt nicht mehr ganz so taufrisch sind, wenn man das schon weiß, wann habe ich denn die gekauft, ist schon länger her, dann würde ich sie verbacken. Also dann würde ich sie nicht mehr als Omelette oder als weiche Eier zubereiten, sondern eher in Kuchen vielleicht
also
reingeben.
Wo sie wirklich dann hohe Temperatur kriegen.
Genau, also über 70 Grad soll es dann schon erhitzt sein. Mhm. Aber ansonsten ist das ein guter Vorrat auch natürlich. Genau.
Wie gehen wir denn mit dem Fleisch um, gerade wenn man für sich alleine kocht? Einfach halt dann ein Stückel kaufen und fertig ist. Also der große Braten wird dann eher nicht gemacht werden, vermute ich mal. Es sei denn, man will 2 Tage nachher noch kalten Braten essen, was man natürlich machen könnte.
Naja, ein Single ist auch nicht immer Single, der lädt auch mal ein,
ja,
aber da bleibt dann halt vielleicht vom Braten mal was über und da kann man dann einen Fleischsalat draus machen oder man kann es in Streifen schneiden und in eine Suppe geben oder sowas. Also da gibt es auch die Möglichkeit der Resteverwertung.
Bei uns wurde daheim halt alles, was da war, auch immer in Pfanne geschmissen.
Mhm.
Immer.
Genau.
Mal waren Kartoffeln dabei und Suppenfleisch von der Sonntagssuppe. Mhm. Das andere Mal hat man ein Gemüse rein und ein bisschen ein Speck oder man hat zu dem, was da war, dann nochmal ein kleines Stückchen Mettwurst oder irgend sowas geholt und hat das mit dazu.
Und schon also ist es ein neues Gericht.
Genau, also
gell?
Diese Pfannengerichte, das hat ganz schnell in der Pfanne was zusammenbraten. Mhm.
Genau.
Das hat man ganz oft gemacht.
Ich meine, jetzt so Nudeln oder Reis kann man ja sich schon die entsprechende Menge kochen für eine Person. Also das ist beim Nudelgericht so 80 bis 100 Gramm Trockennudeln oder beim Reis so 60 bis maximal 80. Aber wenn man doch mal zu viel hat, dann lässt man es halt kalt werden und brät es am nächsten Tag nochmal auf.
Also Bratreis?
Bratreis ist ein Klassiker, den man auch mit wieder Gemüse, mit Ei, mit Sojasauce und so weiter anreichern kann. Und dann schmeckt es einfach auch nochmal lecker.
Ich glaube, was alle von uns kennen, ist so diese klassischen Nudelreste, die sich einfach ansammeln. Mhm. Also man nimmt einmal von der Pasta ein bisschen was, das nächste Mal von der Pasta und dann hat man 4, 5 lauter so angebrochene Pasta-Päckchen in unterschiedlichen Formen und Dicken.
Und
Garzeiten.
So,
und
Garzeiten,
vor allen Dingen, ja, liebe Güte, was man, aber wegschmeißen will man es eigentlich eben auch nicht.
Eigentlich
was
ist das
denn?
Die einfachste Sache der Welt. Also da habe ich auf meinem Blog auch ein Rezept für Mixed Pasta. Im Prinzip muss man die längst kochenden Nudeln nur als erstes in den Topf geben und die anderen halt 2 Minuten, 3 Minuten später. Und das schaut sogar ganz nett aus auf dem Teller, wenn da halt Penne mit Bucatini oder so weiter kombiniert sind. Also das ist gar keine Affäre.
Habe die Ehre mit Margit Pröbst. Einen Nachtrag hätte ich noch zur Single-Küche. Ich habe mal als Reporterin einen Kurs begleitet, den ich ziemlich genial fand. Ich glaube, er war von der AOK angeboten in irgendeinem Hauswirtschaftsstudio, in einer Schule oder so. Und es war wirklich Kochen für Singles. Und das fand ich so genial, weil da die Menschen, die gekommen sind, so richtig auch handfeste Tipps bekommen haben von der Hauswirtschaftsmeisterin, die einfach gesagt hat, Leute, wenn ihr euch Kartoffeln kocht, macht 2 mit, 2 mehr, als ihr essen wollt und schon habt ihr am nächsten Tag genau die 2 gekochten Kartoffeln, die ihr dann für den Salat braucht. Also ich glaube, sowas kann man finden in seiner Region, wenn man sich ein bisschen umtut und umschaut. Da findet man vielleicht auch mal so einen Kurs,
ja,
wenn man einen machen möchte.
Ja, das glaube ich auch. Ja, das ist eine gute Sache.
Mit Plan ans Kochen rangehen ist halt immer sinnvoll, wenn man eben nicht die ganze Familie hat, sondern wenn man sagt, ich habe wenig und damit muss ich klarkommen und vor allem, wenn was überbleibt oder ich muss es so organisieren, dass ich mit meiner Arbeitskraft ein möglichst gutes Ergebnis erziele. Das ist ganz schlicht.
Genau. Und der Genuss darf dabei nicht zu kurz kommen.
Das vor allen Dingen. Wir wollten ein paar Tricks, Küchentricks verraten, die vielleicht jetzt nicht jeder von uns so drauf hat, die ich auch in Ihrem Blog eben gefunden habe. Da ging es zum Beispiel um das Thema Fruchtsaftwürfel, fand ich genial. Was machen Sie? Woraus und wofür benutzen Sie das?
Wenn man Zitrusfrüchte übrig hat, also Limetten, Orangen, Mandarinen, Grapefruit und so weiter, dann und merkt, die haben auch
so
ihre
bisschen,
besten
gell?
Tage hinter sich, dann macht man Saft raus, gibt die in einen Eiswürfelbehälter und friert sie ein. Und damit kann man Getränke kühlen, man kann Cocktails damit aufpeppen.
Man kann es einfach in Mineralwasser tun.
Genau, also das gibt ein bisschen Geschmack, ja. Verwässert die Getränke nicht, das ist eine gute Möglichkeit. Oder man braucht manchmal ja auch einen Esslöffel Zitronen- oder Limettensaft für ein Gericht zum Abrunden. Und dazu muss ich nicht jedes Mal eine Zitrone oder eine Limette anschneiden. Also ich friere das schon so ein, dass ein halber Eiswürfel ist ein Esslöffel, ein ganzer Eiswürfel sind zwei Esslöffel, dann hat man zum Kochen eben schon die richtigen Portionierungen
praktisch. Das ist schlau.
Und ich habe so einen Eiswürfelbehälter auch mit Decke, weil sonst bekommt es manchmal ein bisschen komischen Geruch und Geschmack dann nach einer gewissen Zeit.
Das
genau,
ist schlau.
Das ist wichtig. Genau, aber gerade Zitrusfrüchte kann man auch super für einen Obstsalat verwenden. Also wenn man Obstsalat gerade mit Äpfeln, mit Banane oder sowas macht, dann wird das ja doch relativ schnell braun und unansehnlich.
Ich tue halt immer ein bisschen Zitronensaft drauf.
Zum Beispiel,
und dann oft das Behältnis was drauflegen, wenn ich weiß, das steht jetzt eine Stunde,
ja, genau.
Dann tue ich sofort was drauf auch.
Und wenn man das gleich mit ein bisschen mehr Zitrussaft halt mariniert, wie Grapefruit, Orangensaft oder so weiter, dann hält es auch noch bis zum nächsten Tag. Also
dann kann man es liegen lassen.
Kann man es im Kühlschrank tun.
Ja, Kühlschrank, es sollte mit der Flüssigkeit bedeckt sein.
Muss es noch nicht einmal. Also wenn das alles gut mariniert ist dadurch, dann geht das wunderbar. Und gerade als Single hat man oft dann keine Lust, dass man jeden Tag das neu schnippelt, genau. Ja. Und da ist für mich auch so ein Tipp als Single unbedingt auch eine Salatsoße auf Vorrat sich machen in einem Schraubglas, weil auch da hat man oft nicht die Lust, dass man jeden Tag sich dann den Salat macht, den man aber eigentlich
essen sollte. Und auch essen will vielleicht.
Genau, ja.
Das stimmt.
Und wenn man da Essigöl, vielleicht Ahornsirup oder Honig oder ein bisschen Zucker, Salz, Pfeffer, das aufschüttelt in einem Schraubglas und dann in den Kühlschrank stellt, dann hat man gleich einen Vorrat für ein paar Tage, dann muss man immer nur neu aufschütteln und schon ist die Sache erledigt. Genau.
Wie apropos Salat, das ist ja auch sowas, dass die Blattsalate, wenn man sie nicht gleich benutzt, welken es manchmal so ein bisschen ab.
Erstens mal ist das schon eine Sache der Lagerung. Also am besten schlägt man Salat in ein feuchtes Tuch ein, tut es ins Gemüsefach des Kühlschranks. So überleben sie schon mal 2-3 Tage. Aber wenn er jetzt wirklich angewelkt ist, kann man ihn eventuell noch retten, indem man den Strunk neu anschneidet, in eine Schüssel mit eiskaltem Salzwasser legt und vielleicht noch eine Stunde in den Kühlschrank stellt. Dann saugt sich der wieder voll und wird wieder ein bisschen knackiger. Auch eine Möglichkeit zum Beispiel für Kräuter, die schon ein bisschen welk sind, die kann man auf diese Weise auch wieder beleben. Und Kräuter kann man auch gut aufheben, indem man sie in eine Deckeldose tut und so ins Gemüsefach des Kühlschranks gibt, weil durch die Feuchtigkeit, durch die kühle Feuchtigkeit scheinbar halten die einfach länger, bleiben schöner knackig.
Also richtige Lagerung ist schon auch ein Geheimnis dafür, dass man nicht viel wegschmeißen
Einkauf,
muss.
Einkauf, Lagerung und dann auch Vorräte wirklich aufbrauchen. Also auch den Trockenvorratschrank immer wieder mal schauen, was ist jetzt bald, wo ist bald das Mindesthaltbarkeitsdatum erreicht und was kann ich daraus machen. Wir hatten ja vorher schon gesagt, Mindesthaltbarkeitsdatum ist nicht immer verpflichtend. Also Verbrauchsdatum bei Fisch, bei Fleisch und solchen Sachen, das ist verbindlich.
Ja,
also
auch
das
bei
muss
Eiern
man
haben
aufbrauchen.
Wir gesagt, muss man ein bisschen immer im Blick haben,
genau.
Wie lange habe ich die schon, ganz klar.
Aber Mindesthaltbarkeitsdaten versprechen oder besagen ja nur, dass das Gericht bis zu dem Termin perfekt ist. Ein Joghurt, das vielleicht der 4 Wochen drüber ist, der kann noch super schmecken. Also man muss es anschauen, man muss dran riechen und man muss es probieren. Und wenn es dann gut ist, dann kann man es auch essen. Da muss man es nicht wegschmeißen. Aber jetzt bin ich da ein bisschen abgekommen. Was wollten wir gerade sagen?
Ja, wir haben diese Küchentricks, haben wir. Möhren,
ja, genau.
Schrumpelige Möhren und sowas alles.
Ja, genau. Ja. Also Möhren, gut, auch die sind, wenn sie schon schrumpelig sind, dann schäle ich sie einfach, raspele sie, tue sie mit in Salat oder man macht ein Süppchen draus. Das Gleiche gilt für Sellerie, für Pastinaken. Also auch wenn die äußerlich nicht mehr top sind, deswegen sind sie
einfach
innen drin
herschälen,
noch vollkommen in Ordnung.
Man kann doch auch einfach Stifte draus machen oder einfach kleine, je nachdem, was man für Gemüse hat. Ich finde das auch immer ganz schön, so als ja, als Snack, sage ich mal, oder? Wenn man abends ein bisschen Fernsehen schaut, auch dass man halt nicht die Nüsse isst oder die Chips oder Schokolade, genau. Sondern man kann ja auch einfach ein paar Kohlrabi- und Möhrenwürfel knabbern.
Und ich finde, auch beim Einkauf kann man da ein bisschen vernünftig rangehen. Also es muss nicht immer die allerschönste Frucht oder die allerschönste Salatgurke oder so sein. Weil gerade die krummen oder die weniger perfekt aussehenden bleiben manchmal liegen. Oder auch einzelne Bananen bleiben dann liegen und werden weggeschmissen. Und sowas ist schade. Mhm. Ne? Da kann man auch beim Einkauf schon ein bisschen vorausdenken und sagen, gut, wofür brauche ich die Banane jetzt, wenn ich die eh vielleicht in Muffins oder in ein Bananenbrot gebe, dann müssen sie nicht topfrisch sein.
Die Banane ist ein Thema, weil ich glaube, Banane, man kriegt ja immer, die sind ja oft ein bisschen groß im Angebot, die Stauden, aber klar, man fängt dann nicht an, im Supermarkt die immer auseinanderzureißen, dann nimmt man halt die fünf, obwohl man gerade bloß zwei oder drei brauchen tät und dann sind zwei über und es geht dann ja ganz schnell, dass die einfach so ein bisschen braun werden und dann, ja, dann schaut man sie so an.
Dann werden sie Tigerbananen.
Genau, dann werden sie Tigerbananen. Genau. Und was machen Sie damit?
Also ich mache damit meistens dann einen Schokoladenkuchen mit Banane drin. Dafür zermatsche ich die Tigerbananen, also schälen natürlich, sehr klar. Aber die Bananen dann mit ein bisschen Zitronen- oder Limettensaft zermanschen und dann in die Kuchenmasse geben. Das geht beim Schokoladenkuchen, das geht beim Orangenkuchen, das geht bei allen Rührkuchen im Prinzip. Und es gibt eine bestimmte Saftigkeit und ein süßes Aroma, also man braucht ein bisschen weniger Zucker. So sind Bananen noch gut zu verwenden.
Jetzt machen wir mal schnell einen Purzelbaum und kommen zu Ihrem dritten Standbein, das wir heute ja völlig ausgeklammert haben, dass Sie natürlich auch catern, also Sie bekochen auch im Auftrag, zum Beispiel Crews. Wir haben gerade erzählt von einem Studio, wo Werbespots gedreht werden, dass Sie da die Crew bekochen. Wie gehen Sie denn daran? Weil da auch da ist Ihnen ja, liegt Ihnen ja am Herzen, Sie haben genug, dass die Leute eine Auswahl haben oder schön satt werden, aber sie wollen nicht mit Tellern und Resten am Schluss dastehen. Wie machen sie denn das, wenn sie ja quasi für eine größere Gruppe planen?
Ja, die sind ja immer für einige Tage da und die bekoche ich einfach so, dass ich das koche, was da ist. Ich hatte ja schon vorher erzählt, dass ich von Querfeld Bio im Gegenzug zu meinen Rezepten Naturalien kriege. Das sind in der Woche 10 Kilo Obst und Gemüse. Und das, was da drin ist, ist für mich die Basis. Und dann kaufe ich dazu und mache daraus ein warmes Gericht und dann gibt es einen Salat dazu, ein kleines Dessert, am Nachmittag einen Kuchen und da kann ich eigentlich immer alles aufbrauchen. Also es gibt bei mir kein Menü, sondern es gibt ein Essen, das kriegen alle, wenn jetzt Veganer dabei sind, macht man vielleicht nochmal eine Alternative, aber ansonsten gibt es ein vegetarisches Mittagessen und da sind eigentlich immer alle ganz zufrieden.
Also machen Sie schon vegetarisch dann?
Ich mache da vegetarisch, außer es wird dezidiert bestellt, aber das wird teurer, weil ich sage, wenn, dann kaufe ich ein gutes Fleisch, also kein Mist. Ja. Und dann müssen sie es halt auch zahlen. Mhm. Und deswegen im Alltag, finde ich, kann man sich gut vegetarisch ernähren. Ich bin keine Vegetarierin. Ich esse mit Freude auch immer mal ein gutes Fleisch, aber dann möchte ich wissen, wo es her ist und wie es aufgewachsen ist und genau.
Und das kostet dann ein bisschen mehr. Und deswegen leistet man sich das halt am Wochenende.
Eben, und das muss halt nicht jeden Tag sein.
So wie es früher schon war.
Ja,
wie
klar.
Wir es gelernt haben das in unserer Kindheit. Das Sonntagsbraten, genau. Ganz genau. Habe ich übrigens vor kurzem gelesen, es hat mich so fasziniert, eine kleine Wirtschaft, die genau diesen Sonntagsbraten wieder als auf die Fahnen sich schreibt und sagt, am Sonntag schieben wir in der Früh um 9 oder 10, keine Ahnung, schieben wir unsere Braten rein. Mhm. Da gibt es kein à la carte und große Auswahl und Ramtamtam, sondern wer am Sonntag zu uns zum Essen kommt, der kriegt den Sonntagsbraten. Mhm. Finde ich klasse.
Das ist doch wunderbar.
Das ist doch toll, oder?
Ja, das tolle ist ein tolles Idee. Konzept. Und wie gesagt, ich habe mich da mit meinem Konzept auch durchgesetzt. Also es gibt keine Auswahl, sondern das, was es gibt, wird gegessen sozusagen.
Gegessen wird, was auf den Tisch kommt.
Ja,
so.
und das ist aber... Ja.
Aber wenn es schmeckt, ich glaube, die Leute werden nicht unzufrieden sein, was ich mir jetzt so nach unserem Gespräch vorstelle. Ich würde gern von Ihnen bekocht werden.
Vielen Dank.
Was gibt es für neue Pläne? Weil ich kenne die Kochbuchautoren, das eine Buch liegt druckreif da und schon haben Sie wieder eine Idee für was anderes?
Ja, im Moment ist ja Energiesparen ein großes Thema. Und ich habe schon so 1-2 Jahre im Hinterkopf, dass ich mal ein Buch machen möchte über Sommerküche ohne Kochen, also wo man gar keinen Herd braucht. Mal vielleicht mal in der Ferienwohnung oder auch daheim, auch mal für Gäste, also nicht nur Alltagsküche. Da habe ich ein paar gute Rezeptideen. Aber das ist noch ein bisschen unausgegoren. Ich habe auch noch keinen Verlag dafür, aber das wird sich zeigen.
Aber es wäre doch ein schönes Thema, über das wir mal reden könnten im Sommer.
Sehr gerne.
Kommen Sie gerne wieder, sprechen wir über leichte Genüsse. Mhm. Es war eine große Freude. Ich hoffe, wir kommen wieder mal zusammen an dieser Stelle.
Es war mir auch eine Freude.
Viele Tipps dabei, die wir mit heimnehmen können in den Alltag. Ich darf noch mal den Titel des Buches sagen. Sie sehen ihn eh auch bei uns im Internet auf der BR.de Heimatseite. Das heißt, das ganze Brot von Margit Pröbst, 70 geniale No-Waste-Rezepte mit dem Brot von gestern, erschienen im Christian Verlag, wenn ich es richtig zitiere. Aber der Link ist auch auf unserer Seite. Dankeschön, dass Sie bei uns waren. Alles Gute für Sie.
Vielen Dank für die Einladung.